Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar News. Heute aus der Woche 17 im Jahr 21. Die Zeit geht voran, auch wenn sie jeden Tag im Moment einem sehr ähnlich vorkommt. Wir sind heute wieder am Start mit Jojo, Fabi, Sebi und meiner Wenigkeit, dem Dennis, und reden darüber, dass Node.js 16 rausgekommen ist. da war Sebi letzte Woche ja in unseren News schon ganz aufgeregt, als wir das Apple-Sonderevent hatten. Flutter hat kein Animation Drink mehr, über den wir schon manchmal gesprochen haben. Docker supportet jetzt den M1 und Google hat ein Dokument veröffentlicht, wie sie zukünftige gravierende Abstürze der WebView verhindern wollen oder was sie dafür Techniken einbauen, damit das nicht mehr passiert und alle möglichen Apps davon betroffen sind. Sebi, du hast gerade gefragt und dann habe ich gesagt, komm, lass einfach auf Aufnahme drücken. Du fragtest gerade in die Runde.
Ich fragte in die Runde, ob schon jemand AirTags bestellt hat am Freitag, obwohl ich mich jetzt schlecht fühle, weil wir jetzt schon wieder bei Apple reden.
Sind die denn jetzt schon bestellbar, die AirTags?
Und damit war die Frage beantwortet.
Also mein größtes Problem ist, dass ich nicht häufig Sachen verliere.
Du verlegst auch Sachen nicht mal kurzzeitig und es könnte schneller sein, dass du sie wiederfindest?
Sehr selten. Das Einzige, was ich ab und zu verlege, ist mein iPhone innerhalb des Hauses und das kann ich mit meiner Apple Watch finden.
Also bei uns ist es so, dass ständig irgendwo was verlegt wird und man eigentlich immer auf der Suche ist und das eigentlich super zeitraubend ist. Deswegen AirTags werde ich mir vormerken und mir gleich mal angucken.
Aber hast du denn jetzt bestellt, Sebi? Du hast es noch selbst gar nicht beantwortet. Hast
du bestellt? Ich habe ein ähnliches Problem wie der Dennis. Ich verliere eigentlich nichts.
Ja, also ich verliere Sachen. Ich müsste eigentlich welche bestellen. Also Schlüssel, also am Schlüsselbund dran macht auf jeden Fall Sinn. Ich habe schon überlegt, als ich das dann gesehen habe, ob's, weil ich habe nur so ein kleines Portemonnaie, wo eigentlich nur Karten reinkommen, ob ich wieder auf ein normales Portemonnaie umschwenke, wo ich so ein kleines Münzfach habe oder sowas, wo ich so ein AirTag reinmachen kann.
Ein Titbit, das ich noch hinterher einfügen wollte zu den AirTags, und dann entschuldigen wir uns und machen auch mit anderen Themen weiter. Die haben einen NFC-Tag integriert, was ich ganz cool finde. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Das heißt auch ein Android-Handy und andere iPhones, die einfach, wenn du dieser Gegend tappst, kriegst du halt Informationen über den Inhaber, wenn der Inhaber das denn möchte und als verloren, gestohlen, gemeldet hat. Gibt es zumindest die Möglichkeit, was irgendwie das nochmal cooler macht, weil das nochmal die Reichweite gerade für Finder erweitert. Gut, jetzt darfst du, Sebi. Du warst letzte Woche schon so aufgeregt mit Node.js 16.
Ja, das muss ich relativieren wahrscheinlich, aber um nochmal bei Apple zu bleiben, Node 16 unterstützt jetzt auch den M1-Prozessor und ist die nächste LTS-Version von Node, wird also ein bisschen länger unterstützt noch. Und
LTS?
Long-Term Support und hat, finde ich ganz lustig, die V8-Engine in der V9.
Zum ersten Mal.
Ja, also die V8-Engine mit der Version 9 ist da drin. Und da ist aber auch nichts so besonders. Natürlich irgendwie, keine Ahnung, reguläre Ausdrücke irgendwie ein bisschen gepimpt in einem Super-Edge-Case, den wahrscheinlich keiner irgendwie aus dem Kopf kann. Und Property-Access bei Klassen auf Super. Also nichts dramatisch, was man noch irgendwie, was jetzt stable ist, was so das Letzte ist, dass Timer-Promises-API jetzt verwendet werden kann. Das heißt Set-Timeout. Und so, das ist ja schon so ein Großväterchen in JavaScript. Irgendwie schon kam ganz am Anfang, war schon dabei. Kannst jetzt importieren mit timers/promises und kannst das dann awaiten.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, hey, konnte ich das vorher nicht in Node?
Nee, das war wahrscheinlich nur mit Callback zu benutzen, oder? Und du musstest dir immer irgendwie was drumherum basteln und wahrscheinlich haben sie es einfach nochmal gewartet.
Ach so, es ist Timer Promises, jetzt habe ich es gerade verstanden. Ja.
Ja.
Okay, ja gut, das war eine der ersten Sachen, die man selbst baut dann, ne?
Genau, wir hatten vorher mal über die Promises File API gesprochen. Aber das ist ja da jetzt sowieso mit drin in Node 16. Und sonst ist es eigentlich noch ein bisschen unspektakulär. Aber es ist halt LTS. Das heißt, alles, was eben bei 15 dazugekommen ist, haben wir jetzt im Long-Term-Support in den 16.
Wonderful. Ja, dafür, dass du beim letzten Mal so begeistert warst, als es eine Stunde vor News-Folge rauskam, ist es jetzt ein bisschen ernüchternd. Aber ich meine, die kleinen Dinge sind es im Leben, ne? Stable Timer Promises API.
Wow. Und hofft vielleicht auch immer auf mehr. Also wenn es dann irgendwie so ein Major Release gibt.
Ja genau, wenn es ein Major Release ist, denkt man so, jetzt kommt der Knaller, ne? Warst du letzte Woche auch begeistert, Sebi, bevor du Inhalt gelesen hast? Oder hast du nur gelesen, Node 16 kam raus, oder?
Ich habe nur Node 16 gelesen und dachte, geil, jetzt haben sie es.
Und jetzt.
Der große Wurf, Achtung. Ja,
es wird mir doch mal wieder mit Dino in Konkurrenz treten oder vielleicht was nachliefern, aber mal gucken.
Dann versuchen wir das doch galant überzuleiten an Fabi, der irgendwie auch was mit M1-Support hat.
Ja, genau. Ist ja wirklich ein richtiges Apple-Thema hier schon wieder. Aber das Interessante dabei ist, Docker hat jetzt den Support, oder Docker Desktop hat jetzt den Out-of-the-Box, den M1-Support, also für die Apple Silicon Chips. Und es ist ja so ein bisschen, also keine Ahnung, bisher, wenn ich Docker-Images entwickelt habe, war es ja so, dass ich mir meistens um so Plattform-Themen eigentlich nicht so wirklich Gedanken gemacht habe. Ich habe halt einfach immer mein Image gebaut und es ist eigentlich meistens auf derselben Architektur, sind die Server gelaufen, wie ich sie lokal irgendwie gebaut habe. Für meine Intel-Chips musste ich mir nicht groß Gedanken darum machen. Irgendwie haben auch alle Docker-Images funktioniert. Aber man merkt jetzt so ein bisschen, also außer man hat natürlich irgendwie für, keine Ahnung, irgendwelche Embedded-Devices, irgendwelche Images gebaut oder so, wo man für die Architektur nochmal extra ein Image bauen musste, das dann darauf läuft. Aber jetzt mit diesen Apple M1-Chips kommt man ja schon so, dass irgendwie meistens das, worauf du deine Server vielleicht hostest, deine Images laufen und deine lokale Entwicklungsumgebung unterschiedlich sind oder du vielleicht auf M1-Chips entwickelst, aber es irgendwelche Windows-User mit Intel-Chips auch nutzen wollen. Und jetzt ist es so, dass Docker Desktop sozusagen out of the box mit Support für die Apple Silicon Chips kommt. Das heißt, diese Images können out of the box ausgeführt werden. Ich glaube, das Interessante daran ist sozusagen, wie baue ich denn eigentlich Docker-Images jetzt, wenn ich so einen M1-Mac habe. Und worum man sich jetzt Gedanken machen muss, man muss eigentlich immer ab jetzt Multiplattform-Images bauen. Das heißt, Images bauen, die am Ende nicht nur auf meinem M1 laufen können, sondern auch auf einem Intel-Chip laufen können. Und wenn man jetzt für in Docker Desktop ein Image baut, dann können die out of the box, sind die multiplattformfähig. Das heißt, ich kann out of the box bei meinem Docker-Command einfach angeben, für welche Plattform das Ganze gebaut werden soll. Und es gibt eigentlich drei Varianten, wie so Multiplattform-Images gebaut werden können. Die einfachste Variante ist, dass man eine QEMU-Emulation macht. Das heißt, dass der Kernel einfach emuliert wird. Das ist das, was eigentlich Docker Desktop im Hintergrund auch macht. Also dann kann man einfach sagen, hier, bau doch mal ein Image, das sowohl für Apple Silicon als auch die Intel-Chips funktionieren soll. Und der wirft dann hinten dran diesen QEMU-Emulator an und erstellt zwei verschiedene Images. Und wenn das dann in irgendeine Registry hochgeladen wird, ist je nachdem, auf welcher Plattform das Image gepullt wird, wird einfach die richtige Architektur ausgewählt. Aber das ist alles basierend auf einer Emulation im Hintergrund. Genau das Gleiche ist also im Endeffekt, das heißt, so erstelle ich Images. Die andere Frage ist, wie führe ich denn Images aus, die nicht multiplattformfähig sind? Da sagen sie natürlich, das Ziel sollte sein, dass alle Images, die jetzt irgendwie erstellt werden, eigentlich alle multiplattformfähig sein könnten, sodass sie automatisch auch für den M1-Chip gebaut wurden. Aber mit diesem QEMU-Emulator, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, also er wird geschrieben QEMU, also QEMU-Emulation, ist es so, dass zum Beispiel sagen, aktuell ist zum Beispiel multiplattformfähig noch nicht das MySQL-Image. Das heißt, das ist nicht für Apple M1-Chips gebildet bisher. Das heißt, da kann man aber auch dieses Image sich pullen und dann mit diesem Emulator emulieren, als sei es darauf gebaut worden oder beziehungsweise seinen Prozessor emulieren, als sei es ein Intel-Chip. Aber da sagen sie halt aktuell, ist dann auch so ein bisschen ein Problem. Also wenn du ein MySQL-Image auf einem M1-MacBook ausführen willst, kann es sein, dass es mal abstürzt. Und sie sagen, naja, nutzt halt für die lokale Entwicklung vielleicht lieber ein MariaDB-Image, das gibt's schon für die M1-Chips. Ja, aber ich glaube, so ein bisschen das Interessante ist halt, man muss sich damit beschäftigen, wie baue ich denn eigentlich Multiplattform-Images? Und der Standard ist halt über diesen QEMU-Emulator, der halt jetzt mit dieser neuen Docker-Desktop-Version out of the box mit dabei ist und sozusagen automatisch Multiplattform-Images erstellen kann. Aber zum Beispiel in so einer CI-Chain, sie sagen, es gibt natürlich immer komplexere Varianten geben von diesen Multiplattform-Images, wo ich das mal nicht über einen Emulator schaffe, dann kann man auch Native Nodes anbinden. Das heißt, wenn ich mal zum Beispiel in meiner CI-Chain Multiplattform-Images bauen möchte und sagen will, ich will wirklich auf einem Node bauen, der auf dieser Architektur läuft, auf dieser Prozessor-Architektur, kann man beim Erstellen dieser Images sagen, okay, hier, dieser Node soll das Image bauen, der Server soll das M1-Image bauen und am Ende packe ich das zusammen in eins, was ich in der Registry hochlade.
Ja, du brauchst aber an der Stelle wirklich Systeme, also Server, die auf der entsprechenden Architektur laufen. Und dann lagert das Docker sozusagen beim Baron einfach aus, dass dort dann einfach ein Daemon läuft, der, was sagen wir, dann diese Anfragen gehen nimmt.
Dafür gibt's so ein Tool, das nennt sich Docker Build X. Das ist generell für halt Build X für Cross-Plattform-Images. Und dem kann man dann hinterlegen und sagen, hier für folgende Architektur, nimm doch mal folgenden Server. Und dann gibt's halt, werden die im Endeffekt per Webhook angegangen. Oder ich glaube, es ist eine WebSocket-Verbindung, wo dann der jeweilige Node das Image halt baut und dann das Ergebnis dann wieder zurückschickt, was er da gebaut hat. Genau, aber das ist halt für die komplexeren Fälle. Sie sagen, es gibt komplexere Fälle, die ich jetzt gerade nicht so ganz absehen kann, aber wahrscheinlich für unsere Standardfälle reichen uns wahrscheinlich diese QEMU-Emulation. Also muss halt irgendwas geben, der halt under the hood diesen Emulator nutzt. Das wäre halt, wenn man es lokal baut, Docker Desktop. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es aktuell in der CI wäre, ob man es einfach mit Docker Build X machen kann. Weiß ich gar nicht. Also genau, die drei Varianten gibt's: Emulator, dann, dass ich wirklich Nodes anbinde, die auf dieser Architektur laufen. Oder Variante 3 ist, sie sagen, es gibt ja auch bestimmte Sprachen, die out of the box schon cross-compilen können für verschiedene Architekturen. Man kann das sozusagen auch im Docker-File selbst angeben. Also es gibt jetzt Umgebungsvariablen im Docker-File, der dir sagt, okay, hey, du sollst jetzt gerade für diese Plattform gebaut werden. Und wenn deine Sprache schon grundsätzlich die Möglichkeit bietet, cross zu compilen, dann kann man es auch im Docker-File angeben und verschiedene Varianten davon bauen. Ja, aber es ist zumindest ganz interessant, weil man sich vorher mit diesem ganzen Thema noch gar nicht so beschäftigt hat und jetzt irgendwie mit M1 hält es halt Einzug. Aber zumindest mit dieser neuen Stable-Version, die war ja schon die ganze Zeit im Beta-Status, fällt es jetzt so ein bisschen weg, dass man sich groß, ich glaube in den Großteilen der Fälle reicht es wahrscheinlich einfach mit Docker Build X das zu bauen und es gar nicht mit diesen nativen Nodes zu machen, sondern dass man einfach sagt, dieser Emulator reicht wahrscheinlich aus. Ist meine Hoffnung so ein bisschen. Müsste man jetzt mal sich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Aber es geht in Richtung, ja, Cross-Plattform-Images.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Information, weil es genau dieser Punkt ist, wo ich auch sage, damit hat man sich eigentlich noch nie auseinandergesetzt, wie das unter der Haube eigentlich funktioniert. Ja. Auch wenn man natürlich das irgendwie so ein bisschen eingepackt in Tools jetzt zum Beispiel von Google nutzt, da kriegt man ja eigentlich gar nicht mit, wo er das unter der Haube eigentlich baut, wie er es dann letztendlich in die Registry hochlädt. Das ist alles so ein bisschen gekapselt. Aber was er eigentlich baut oder gegen welche Architektur, das habe ich mich auch immer gefragt. Also ist das eigentlich schon dann so spezifisch in einem Container, dass er das gegen eine Plattform baut, oder ist eigentlich Docker letztendlich diese Schicht, diese ganzen plattformspezifischen Unterschiede in der Architektur oder sagen wir mal in der Prozessor im Codesatz dann irgendwie dann ausgleicht?
Ja, ich glaube, die erste Variante war so ein bisschen, mit der Docker gestartet ist, bevor es Build X gab, was einem das automatisch so ein bisschen bundelt, war, dass man für in einer Registry irgendwie halt verschiedene Images für die verschiedenen Architekturen hochladen konnte mit dann einem Manifest zusammen. Diesem Manifest stand dann drin, das Latest Tag hat halt folgende Ausprägung von Images. Ich glaube, auch Under the Hood macht Build X das immer noch so. Das erstellt so ein Manifest-File, wo halt wirklich drin steht, mein Latest Tag hat folgende Ausprägung für die verschiedenen Architekturen und die Plattform ist dann, wenn sich das Image ziehen, halt entscheiden, welche die für sie relevante Architektur ist. Aber am Ende gibt es mehrere Images für die verschiedenen Architekturen.
Alright. Wir hatten in der Folge, in der Woche 13, darüber berichtet, dass Google einen Bug eingebaut hat in die WebView bei Android und die nicht nur Chrome kaputt gemacht hat, sondern auch viele andere Apps, die WebView benutzt haben. Und es ja zumindest auch ein paar Stunden gedauert hat, bis das Ganze wieder gefixt war. Jetzt hat Google im Nachhinein nochmal ein Dokument veröffentlicht und gesagt, was sie gerne in der Zukunft ändern wollen, damit das nicht mehr vorkommt. Weil ich meine, einmal ist natürlich das Problem, dass man einen Bug in die eigene Software einbaut und dann ist die kaputt. Das ist das eine. Aber wenn du dann einen Bug in die Software einbaust und ganz, ganz viel Software ist kaputt, ist das natürlich nochmal von der Tragweite größer. Den ersten Punkt finde ich irgendwie ganz lustig, weil ich gedacht hätte, das ist vielleicht vorher auch schon so. Sie sagen, audit WebView and its related dependencies for production readiness. Also die WebView so zu untersuchen, dass sie für die Produktion stabil genug ist.
Ja, Schritt, oder? Können wir sagen, wir sind ungefähr auf dem Stand, den Google auch hat.
Ja, genau. Aber interessanter finde ich dann den nächsten Punkt, wo es darum geht, dass sie einen sogenannten Safe-Mode einbauen wollen, weil in dem konkreten Fall ging es darum, dass das praktisch ein Configuration-Error war. Also diese Chrome und WebView gibt es ja diese Experiment-Features und Configuration-Technologie, irgendwie die dahinter steckt, wo man mit Flex und irgendwelchen Konfigurationen Dinge dann ad hoc ändern kann. Und ja, zukünftig soll es dann so sein, dass diese Safe-Mode praktisch automatisch, wenn es gecrashed ist, danach startet mit alten Konfigurationsdaten, um dann praktisch ja den gleichen Fehler nicht direkt wieder aufrufen zu müssen.
Alte Konfigurationsdaten, das klingt ja gar nicht fehleranfällig.
Die waren ja vorher schon da.
Okay, also die mal funktioniert haben, das merkt er sich dann.
Ja, Abwärtskompatibilität.
Ja, der Rest ist, glaube ich, relativ auch Standardgeblubbel, dass sie die Testbarkeit dieser Experimente verbessern wollen und den Rollout-Prozess davon. Und dass sie tatsächlich.
Also am Ende lass uns mal irgendwas schreiben, dass die Leute uns wieder vertrauen und nicht denken, die WebView müssen wir jetzt immer mit einbeziehen, dass sie irgendwie kaputt gehen kann.
Genau, und sie wollen, dass man auch Chrome und WebView noch schneller über den Play Store updaten kann, als es in dem Fall der Fall war. Genau. Also ich denke, interessant ist es mit Sicherheit dieser Safe-Mode, dass es einfach so ein Automatismus ist, falls in einer Konfiguration. Ich meine, wir haben es ja auch manchmal in Fällen, dass wir irgendwie per Remote Config irgendwelche Sachen in unseren Apps ändern. Wenn wir jetzt mal was ändern würden, was die App halt komplett zum Absturz bringt und die dann auch nichts mehr, ne, neues fetcht oder sowas, wäre sowas ja schon irgendwie interessant, dass man dann eine Art Safe-Mode hat, die zum letzten Stand automatisch zurückgeht, der funktioniert hat. Aber für unsere Spiele vielleicht nicht ganz so relevant wie für eine Systemkomponente.
Ist halt, glaube ich, nicht wenig Aufwand, das zu gewährleisten. So, ne? Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Bei einem Webview kann ich es verstehen, wie du sagst, wo der Einfluss auf vielleicht ein bisschen mehr als nur die Spieler dieses eines Spiels sind, sondern auf alle, die den Webview nutzen. Da lohnt sich der Aufwand vielleicht und Google hat auch die Ressourcen. Bei uns wäre es vielleicht ein bisschen overengineered.
Genau, und bevor wir gleich zum letzten Thema im Bereich Flutter kommen, vielen Dank an das Feedback, das uns erreicht hat. Also wir merken, wenn wir nach Feedback fragen, kommt tatsächlich welches. Von daher müssen wir das ab und zu mal tun. Bitte schreibt uns, wir wollen gerne wissen, was ihr von unseren Folgen haltet, welche Themen euch interessieren. Bewertet uns auch gerne auf eurer Podcast-Plattform, die ihr nutzt. Und dann möchte ich noch ein Pick of the Day eines Hörers an der Stelle teilen. Da geht es nämlich um die Visual Studio Code Erweiterung Bracket Pair Colorizer 2, die alle passenden geschweiften Klammern farblich zueinander markiert, damit man immer weiß, welche zwei Klammern zueinander gehören.
Und in der Version 1 hat er nur die erste Klammer eingefärbt.
Weiß ich nicht, was da für die zweite ist. Vielen Dank, Christian, für diesen Input an der Stelle. Dann kommen wir noch zu schönen Neuigkeiten aus der Flutter-Welt. Jojo.
Ich hatte mir gerade gedacht, wo du dieses Tool erwähnt hast, das sollte man für Flutter-Widget-Bäume ausprobieren, weil die teilweise wirklich sehr tief werden. Mal sehen, wie bunt dann dein Code wird, wenn du das dort anwendest. Genau, eine Neuigkeit aus der Flutter-Welt, etwas, worauf wir lange gewartet haben. Flutter oder das Flutter-Entwicklungsteam hat es nämlich geschafft, dass jetzt der Animation-Jank auf iOS... Das kam zu spät. Also, der Animation-Jank auf iOS ist für Flutter gefixt worden. Ich werde das gleich nochmal relativieren, wenn ich sage, es ist schon gefixt worden, weil natürlich gibt es auch einen gewissen Release-Prozess, der jetzt auch irgendwie angestoßen ist. Also erstmal, worum ging es eigentlich? Wir hatten es schon mal erwähnt und das war ein großes Problem, was wir eigentlich mit unserer Flutter-App hatten und auch viele Benutzer mit ihren Flutter-Apps hatten. Flutter nutzt ja letztendlich als Rendering-Engine Skia und Skia hat darunter eine Shading-Language. Das nennt sich SKSL als Abkürzung. Was sind eigentlich Shader? Shader sind ja so eine Art Software-Module oder auch Hardware-Module, die bestimmte Rendering-Effekte für Grafikkartensysteme, grundsätzlich auch für Grafiksysteme allgemein eben ausführen. Und in dem Fall ist halt eben ein Shader etwas, der auf dieser Skia-Engine läuft, um halt bestimmte Effekte für das visuelle System halt zu rendern oder bereitzustellen. Und das ist halt auch das, wo die gute Performance eben von Flutter herkommt, dass halt eben dieses Skia-Engine halt diese ganzen Shader eben cached und sozusagen jede Animation, jede Überführung eines Elementes in einen anderen Zustand eigentlich so von seinen Shadern dann eben einmal berechnet wird und beim nächsten Mal eigentlich nicht mehr neu berechnet wird, sondern sozusagen dieser gecachte Shader dann abgerufen werden kann und deswegen einfach diese extreme und gute Performance eben entsteht. Und auf iOS gab es eben das Problem, dass gerade bei neuen Geräten mit der Metal Engine eben dieses Shader für die Skia Engine nicht mehr gecached werden konnten. Und das hat eben dazu geführt, dass gerade wenn du auf einem neuen Gerät eben Flutter-Apps gestartet hast, die ersten Animationen extrem ruckelig waren. Und gerade so ruckelig, dass man halt viele Benutzer wirklich so gedacht haben, was ist mit der App los, die ist ja völlig kaputt. Also, dass man die eigentlich gar nicht benutzen kann, weil die es oftmals vielleicht auch gar nicht weiter probiert haben. Und was sich dann eigentlich eingestellt hat, je öfter man letztendlich diese Animation abgespielt hat, also wirklich die App benutzt hat über eine spezielle Animation, desto flüssiger wurde es. Also wurden diese Shader aufgebaut und wurden dann eben cached und beim nächsten Abspiel eben dann wiederverwendet. Und auf Android war das nie so ein Problem, weil bei Android sozusagen diese Generierung der Shader eben viel, viel schneller war und die auch viel besser zwischen den einzelnen Ausführungen der Apps eigentlich gespeichert werden konnte. Auch bei den alten Version von iOS war es kein Problem, weil da noch OpenGL genutzt wurde, aber seitdem eben Google eben Metal eingeführt hatte, war das eben dort nicht mehr möglich, sodass gerade auf, wie ich eben erwähnte, auf den neuen Geräten eben mit einem neueren Betriebssystem oder iOS-Version eben es immer zu diesen Animation-Jank kam, also zu diesen extremen, ruckeligen Animationen zu Beginn. Und was hat man eigentlich gemacht? Es war eigentlich eine Anpassung jetzt an der Skia Engine. Das heißt, was wir jetzt machen können, dass halt, sagen wir mal, diese vorkompilierten SKL-Shader eben gespeichert werden können, dass zusätzlich eben noch Metadaten an diese SKSL-Shader geschrieben werden können und mit diesen Metadaten eben diese Shader von der Skia Engine viel einfacher in die Metal Shader Language übersetzt werden können. Also jede Engine hatte sozusagen seine eigene Shader-Sprache und diese Überführung war vorher halt sozusagen nicht direkt möglich, wie es auf OpenGL möglich war, sondern man brauchte halt eben diese ganzen Metadaten, um die jetzt die SKSL-Shader eben angereichert wurden. Und daraus kann man halt direkt sozusagen diesen Metal-Engine-Pipeline-State generieren, der sozusagen dann die Animation einfach abspielen kann. Und das kann sozusagen auch dann in der Metal Pipeline Cache vom Apple-System sozusagen vorgehalten werden, sodass ein generierter Shader jedes Mal sozusagen von dort abgerufen werden kann. Ja, was bedeutet das eigentlich für den ersten App-Start? Also es ist so, dass man für den ersten App-Start entweder es so machen kann, dass man halt diese Shader einmal manuell erzeugt. Das heißt, man startet eigentlich die App, seine Flutter-App, einen bestimmten Modus und sagt, man möchte diese ganzen SKSL-Shader speichern. Dann spielt man mehrfach letztendlich die App durch, immer wieder über die Animation hinweg und kann am Ende sagen, hey, das, was du jetzt sozusagen als Shader aufgenommen hast, das kannst du mir einmal rausschreiben in der Datei und diese Datei kann man dann nehmen und sozusagen mit in seinen App-Bundle, in seine IPA reinpacken und beim Shipment der App eben verwenden. Und dann wird die beim Hochfahren, werden sozusagen diese vorkompilierten Shader eben dann genutzt. Das ist natürlich etwas, was man dann im kontinuierlichen Bauen und Bereitstellen seiner App eben nicht mehr machen kann. Deswegen können diese Shader auch eben automatisiert generiert werden. Dazu nutzt man am besten Integrationstests. Also man schreibt sich einfach Tests und man hat ja schon bei der Benutzung der Apps, gerade wenn man dann auf die neuere Gilden testet, schon die Erfahrungswerte, wo habe ich diesen starken Animation Jank? Also wo muss ich sozusagen Integrationstests für meine Übergänge zwischen meinen Screens oder auch komplexeren Animationen schaffen? Und dann kann man einfach sozusagen, nachdem diese Integrationstests durchgeführt werden, sagen, ey, jetzt erzeugt mir genauso diese JSON-Datei und die nutze ich dann in meinem Bildschritt, um das eben mit in meinem Bundle reinzupacken. Und was man jetzt eben gewinnt, ist, man hat jetzt diese vorkompilierten Shader, man merkt das auch ein bisschen, man hat eben leicht erhöhte Ladezeiten beim initialen Starten der App, also da sind so die Erfahrungswerte der User, dass es so wirklich 1 bis 2 Sekunden dauern kann, was grundsätzlich.
Wie groß sind denn diese Dateien, die da erzeugt werden, diese JSON-Dateien?
Die sind nicht klein. Also man denkt ja auch erstmal JSON, okay, das sind nur irgendwie Beschreibungsdaten, aber da stehen auch sehr viele binäre Daten, die halt irgendwie Base64 kodiert sind, damit drin. Aber die sind nicht klein. Je nachdem, was so wie viele Codepfade du letztendlich mit ausprobierst oder dafür die Shader generierst. Ich habe es mir bei mir jetzt nicht konkret angeguckt, aber sie war gefühlt, ich habe nur mal so reingeguckt, wie sieht das Format aus, wie groß wirklich der Teil war, habe ich mir jetzt nicht im Detail angeguckt. Aber es war schon viele Zeilen Code und es hat eine Zeit lang gebraucht, um das im JSON-Editor aufzumachen. Letztendlich ist das sozusagen aber auch nur eine Zwischenlösung, also etwas, worauf die Community lange gewartet hat, weil das Problem war halt wirklich diese schlechte UX-Experience, dass viele Entwickler auch, die jetzt gerade für externen Kunden Flutter-Apps entwickelt haben, teilweise ihre Apps gar nicht abgenommen bekommen haben und es vielen eigentlich gar nicht so bewusst war, dass dieses Problem so immanent eigentlich existierte und dass das ja auch ein Thema auf der Flutter Engage war und jetzt halt es sozusagen diesen ersten Ansatz gab, dass man mit diesen Integrationstests oder diesen manuellen Erzeugen der Shader zumindest eine erste Version erzeugen kann, die halt eben nicht dieses Animation-Jank-Problem hat. Grundsätzlich wird es in Zukunft da noch einen Ansatz geben, der versucht sozusagen, während vielleicht die App von der CPU ausgeführt wird, im Hintergrund die GPU zu benutzen, um diese Shader dann beim ersten App-Start irgendwie auszuführen oder vorzugenerieren. Da wird auf jeden Fall noch viel Entwicklungsarbeit von Google reinfließen. Aber man hätte jetzt zumindest auf dem Master-Channel schon mal eine Version, die das unterstützt. Und das ist eben so der Punkt, das ist gerade erstmal auf dem Master-Channel angekommen. Es hat leider ganz knapp die Promotion in den Beta-Channel verpasst, jetzt in den April. Also es ist eigentlich so, dass Flutter jeden Monat sozusagen eine Version aus dem Master-Channel in die Beta-Channel überführt. Das hat es ganz knapp verpasst, sodass es jetzt erst im Mai eigentlich in den Beta-Channel kommen wird. Und da ist halt auch die Aussage, okay, eigentlich wird sozusagen einmal in einem Vierteljahr der Stand von dem Beta-Channel eben in den Stable-Channel überführt, was man natürlich dann später für die Entwicklung eigentlich seiner App gerne hätte. Und da weiß man natürlich nicht, wann ist sozusagen der finale Zeitpunkt, wann es dann wirklich im Stable-Channel landet. Es kann natürlich sein, dass es so ein wichtiger Fix ist, dass das gecherrypickt wird und irgendwie früher dann in den Stable-Channel kommt. Ansonsten könnte man natürlich jetzt auch schon mit der Mai-Promotion sozusagen den Beta-Channel nutzen, wenn man das direkt sozusagen für irgendwelche Entwicklungen oder auch für seine aktuelle App dann wirklich schon braucht.
Macht ihr es denn? Also ist es bei euch der Stand aktuell so, dass einige Animationen so ruckelig sind, dass es sich lohnt, es zu machen?
Also auf jeden Fall haben wir das Problem. Also es ist wirklich sehr stark so, dass es auf den alten Geräten eben ein Problem ist. Wir haben es jetzt in der Pipeline. Es wird einer der nächsten Tasks sein, die wir umsetzen werden. So ein bisschen ist natürlich so die Herausforderung erstmal, wie kriegen wir das alles mit Integrationstest wirklich so automatisiert, dass wir das für jeden Release letztendlich nutzen können. Also erste Versuche, manuelle Versuche waren wirklich super, super hilfreich. Also man hat wirklich überhaupt kein Animation Jank mehr danach. Für mich war halt so die Frage, habe ich dann eine gewisse Verbesserung letztendlich dieses Janks? Aber es ist wirklich so, dass es komplett ruckelfrei läuft, auch auf alten Systemen. Deswegen ist es, glaube ich, schon eine Verbesserung, die gerade im iOS-Bereich wir zeitnah angehen werden. Und dann lieber sagen, okay, wir sichern das System so ab, dass es auch noch mit dem Stand von dem Beta-Channel eben ausführbar ist. Wir haben da gewisse Kompatibilitätsprobleme mit Bibliotheken, die wir verwenden. Deswegen müssen wir gucken, wie gut wir das integriert bekommen. Weil wir gerade auch schlecht eigentlich auch, wir haben eine Version gefixt von Flutter und die können wir auch gerade nicht ändern, weil alles irgendwie nicht mit dem Stand eines Packages zusammen funktioniert. Aber eigentlich ist schon eigentlich unsere Zielsetzung, dass wir es so schnell wie möglich dann eigentlich mal anbringen wollen.
Und letzte Verständnisfrage, die Skia Engine ist auch was von Google, wurde die explizit entwickelt, parallel zur Flutter-Entwicklung oder ist das irgendwas, was...
Da fragst du mich was, ob das irgendwie für Flutter entwickelt wurde. Ich glaube, sie wurde schon im Vorfeld entwickelt und eigentlich war Flutter nur der erste Anwendungsfall, aber es ist wirklich eine
super. Aber es ist von Frage. Google.
Ist auch von Google, genau. Also, oder Google war einer der Hauptentwickler. Ob es alleinig von Google entwickelt wurde, kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass nicht, dass Flutter der alleinige Anwendungsfall erstmal dafür war.
Also Skia gab es eine eigene Firma, die anfangs das gemacht hat. Und 2005 wurde das von Google gekauft und war dann Open Source ab 2008.
Hey, aber ja, wie schon erwähnt, also es könnte halt einfach so sein, es gab viele Entwickler, die bisher gesagt haben, okay, sie können eben Flutter noch nicht für die Entwicklung nehmen, weil es halt eben dieses große Problem auf iOS gibt und natürlich die mobilen Plattformen momentan eigentlich schon Hauptadressat oder Nutzungsfeld eigentlich von Flutter sind und für die ist natürlich jetzt auf jeden Fall ja schon die Grundlage gelegt, dass sie halt letztendlich eine Entwicklung mit Flutter beginnen können, weil sie halt wissen, dass es mit irgendeiner der zukünftigen Versionen halt dieses Problem nicht mehr so stark geben wird. Also es gibt auf jeden Fall einen Ansatz, wie man drumherum kommt und das beheben kann.
Super cool.
Schon mal sehr cool ist.
Dann vielen Dank euch allen.
Gerne. Danke dir, Dennis.
Danke dir.
Immer gerne.
Das war ein Fest.
Habt eine schöne Woche. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu den nächsten News. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.